Der Text zur Predigt steht in Offenbarung 1, 12 bis 19. Offenbarung, Kapitel 1, Verse 12 bis 19. Und da steht: Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich sieben goldene Leuchter, und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die Brust mit einem goldenen Gürtel. Sein Haupt aber und sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie der Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme, und seine Füße wie Golderz, das im Ofen glüht, und seine Stimme wie großes Wasserrauschen. Und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Mund ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach. Wir wünschen dir Gottes Segen zur Predigt.
Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, mit euch heute zusammen zum Gottesdienst zu sein. Es ist mein erstes Mal hier in Krattingen, obwohl ich es ein paar Mal früher für Sitzungen besucht habe. Es ist schön, mit euch zu sein, und es ist immer schön, wenn ich eine neue Gemeinde besuche, weil man Menschen trifft, einige von denen man kennt, mit denen man in der Vergangenheit gearbeitet hatte. Da sind auch neue Gesichter, und man sieht, wie groß die Familie Gottes ist und wie unterschiedlich und wie bunt die Familie Gottes ist. Und wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst, wir können Gott zusammen anbeten. Ein paar Worte über uns. Mit meiner Frau, wir kommen aus Bulgarien, und seit etwa ein bisschen mehr als 2 Jahren arbeiten wir in der Division. Sie ist verantwortlich für die Predigerfrauen, und ich bin verantwortlich für Predigtamt und Kaplanenarbeit. Und wir freuen uns, dass wir heute mit euch zusammen den Gottesdienst verbringen können. Wir haben ein bisschen beraten, ob es heute eine Kindergeschichte geben sollte oder nicht. Obwohl es keine Kinder gibt, haben wir uns entschlossen, doch, dass wir eine Kindergeschichte machen. Und ich brauche für die Kindergeschichte einen Freiwilligen. Es kann einer von den Jugendlichen sein, von den älteren, etwa älteren Kindern. Ist jemand bereit, hier zu mir nach vorne zu kommen? So ein ganz kleines Experiment. Es schmerzt nicht. Es ist kein Problem. So, ein Freiwilliger. Oh, ihr seid aber... Okay, schüchtern. Gut. So. Ich habe etwas in der Hand. Komm. Und ich werde dich fragen, zu raten, woran es riecht. Okay? Mal schauen, ob du es schaffst. Ja? Ist es schön oder nicht?
Es riecht sehr gut, ja.
Es riecht sehr gut, okay.
Gut. Aber ich kann nichts sagen lassen. Sich.
Okay, ein anderer, der es versuchen will? Mal gucken, ob er es schafft. Es ist eine Blume. Okay. Ah, okay. Die Schwester, obwohl sie es nicht gerochen hatte, hat es erkannt. Und deswegen bekommst du diesen Rosen. So. In Bulgarien, wo wir herkommen, ist es, wir bauen sehr viel Rosen an. Und es ist interessant zu wissen, wie man von einer Rose Rosenöl bekommt. Das ist so ein langer Prozess. Und wenn die Rosen reif sind, dann müssen sie gepflückt werden, die bluten. Aber man kann das spätestens bis 10 Uhr morgens machen, weil sonst, wenn die Sonne zu hoch kommt, irgendwie verliert die Rose seinen Duft. Deswegen müssen die Leute sehr früh, gegen 5 Uhr, gehen und die Rosen pflücken. Dann werden die Blüten in einen großen Kessel reingebracht, erhitzt, und es gibt so einen Prozess, da kommt das Rosenöl raus. Und wenn ich mich für die Predigt vorbereitet habe, für die Kindergeschichte, habe ich gedacht, und Paulus schreibt in 2. Korinther, wahrscheinlich lese ich den Text, 2. Korinther, Kapitel 2, und dort Vers 15, Paulus sagt, 2. Korinther 2, Vers 15, denn wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen ein Geruch vom Tod zum Tode, dem anderen aber ein Geruch vom Leben zu Leben. Und als wir auch die Betrachtung gelesen haben, habe ich mir gedacht, was für eine Duft bin ich für die Menschen, die ich jeden Tag treffe. Wenn sie mich sehen, denken sie, oh ja, ich will diesen Menschen noch einmal sehen. Weil es schön ist mit ihm. Er redet gut, er hat ein gutes Verhalten mit mir und so weiter und so fort. Duften wir gut oder stinken wir manchmal? Und wir können daran denken, immer wieder, wenn wir eine schöne Blume sehen, ob wir wie diese Blume sind. Weil Gott will von uns, dass wir einfach einen schönen Duft in dieser Welt sind. Schluss mit der Kindergeschichte. Ganz kurz. Aber ich verknüpfe an die Kindergeschichte und erzähle euch eine andere Geschichte. Vor vielen Jahren bin ich auf der Suche nach einem Geschenk gewesen. Und dann ging ich in Sofia in einem kleinen Geschäft, so richtig klein, 3x4, wo man Rosenölprodukte verkauft hatte. Das ist sehr beliebt. Da kannst du Seifen finden, verschiedene Cremen, Parfüms, alle möglichen Produkte von Rosenöl. Und da habe ich etwas gesucht. Und wir haben mit der Verkäuferin angefangen zu reden. Und weil ich diesen Duft sehr, sehr mag, habe ich ihr gesagt, dass ich wirklich fasziniert bin, dass man an so einem Platz arbeiten darf und kann. Dass man ständig diesen schönen Duft riecht. Dann hat sie mir gesagt, wissen Sie was? Einer der Gründe, nicht der einzige, einer der Gründe, warum ich diese Arbeit angenommen habe, war genau dieser Duft. Weil genau wie Sie, ich es mag. Und dann sagte sie, aber mit der Zeit merke ich es nicht mehr. Ich komme zur Arbeit, ich gehe rein, ich arbeite, ich gehe nach Hause und ich merke nicht, dass es hier so schön duftet, wie ihr das merkt. Dachte ich, das ist nicht möglich. Ja? Es ist so stark, so schön. Es ist nicht möglich. Dann haben wir geredet, ich habe was gekauft und dann nach Hause gegangen. Und auf dem Weg nach Hause habe ich mich gefragt, wie sieht es mit meinem christlichen Leben aus? Nach 20 Jahren, nach 30 Jahren oder nach 5 Jahren. Ist es nicht manchmal dasselbe? Dass ich Gott wirklich geliebt habe und deswegen bin ich ihm nachgefolgt, aber mit der Zeit irgendwie diese Begeisterung für Gott irgendwie im Hintergrund geraten ist. Und ich komme zur Gemeinde, wir machen etwas zusammen, ich lese auch die Bibel und ich bete, aber diese Begeisterung ist irgendwie nicht da. Ich merke diesen schönen Duft nicht. Und manchmal merke ich in meinem Leben, auch als Pastor, dass es solche Momente gibt, wo ich herausgefordert bin, Gott aufs Neue zu suchen und diesen schönen Duft der Liebe Gottes wieder zu erkennen. Und ich will mit euch heute über einen Text diskutieren, und das ist ein Text in Hesekiel. Zum Schluss werde ich wieder euch zum Offenbarung bringen, den Text, den wir gelesen haben. Aber jetzt will ich mit euch schnell Hesekiel Kapitel 1 betrachten. Ich weiß nicht, wie es mit euch ist. Es gibt Bücher, die ich wirklich mag in der Bibel und gerne lese. Und andere, die ich lese, aber okay, ich lese sie. Und Hesekiel ist so ein Buch, wo es mir immer schwierig ist, es zu lesen, weil es viele Visionen gibt. Einige Sachen sind mir nicht so ganz klar und es ist ein sehr großes Buch. Und vor ein paar Monaten habe ich wieder Hesekiel gelesen. Ich kam zu Hesekiel und dachte, naja, mal schauen, ob es diesmal klappt mit Hesekiel. Und Gott hat mir etwas gezeigt, was mich wirklich bewegt hatte, was ich euch mitteilen will. In Hesekiel 1, also das Buch beginnt mit Hesekiel 1, Vers 1. Und es geschah im 30. Jahr, im 4. Monat, am 5. des Monats, als ich mitten unter den Weggeführten am Fluss Kebar war. Da öffnete sich der Himmel und ich sah Gottes Erscheinungen. Das ist genau die Zeit Nebukadnezars und Daniel. Hesekiel ist ein junger Mann und er ist weggeführt mit vielen anderen dort. Und ich weiß nicht, ob wir uns überhaupt vorstellen können, was das ist. Neues Land, neue Sprache, neue Kultur, neue Religion. Und er ist da verzweifelt irgendwo am Fluss. Aber Gott will ihn benutzen. Gott will mit ihm arbeiten. Und er bekommt seine erste Vision. Gott erscheint ihm. Das ist eine herrliche Erscheinung. Wenn wir lesen jetzt im Text, Vers 4 zum Beispiel, da sehen wir, dass Hesekiel Sturmwinde sieht, Wolken, Feuer, glänzendes Metall am Himmel. So eine herrliche, herrliche Vision. Und mitten in all dem tauchen vier seltsame Kreaturen. Die Bibel nennt sie, oder Hesekiel nennt sie, vier lebendigen Wesen. Also sie sehen ähnlich wie ein Mensch aus, sagt der Text, haben aber vier Angesichter. Könnt ihr das vorstellen? Nicht ein Gesicht, sondern vier. Also wenn ich jetzt mit dir rede, dann sehe ich dich, dann sehe ich deine Augen und ich kann vermuten, was du denkst, wir können reden. Aber wenn du vier Gesichter hast, da weiß ich nicht, was du denkst mit dem anderen Gesicht. Was das für Wesen sind. Die haben vier Flügel und auch Hände und am Ende sehen sie aus wie brennende Fackeln. Und dann kommen die Räder. Also es werden Räder beschrieben. Hesekiel sieht so etwas wie ein Wagen mit Rädern, der sich in alle vier Richtungen bewegt, aber diese Räder sind ineinander verschlungen. Viele Leute haben es versucht zu erklären, was das ist, wie es ausgesehen hat, aber es ist schwierig. Es ist schwierig. Und das übersteigt jede menschliche Vorstellungskraft. Die Räder gehen zusammen mit den vier lebendigen Wesen, wohin der Geist sie führt. Versucht mal, das euch vorzustellen am Himmel, was Hesekiel sieht. Und über den befand sich eine Weite, so ein Himmel, Vers 22, die dem Anblick eines wunderbaren Kristalls glich. Und über dem Himmel, über diese Weite, stand ein Thron. Und auf dem Thron sitzt eine Gestalt, die wie Menschen aussieht, umhüllt von Glanz und Feuer. Also herrlich, etwas Überwältigendes sieht Hesekiel am Himmel. Hesekiel wurde der Multimedia-Prophet genannt. Weil wenn ihr das Buch liest, da seht ihr viel Licht, viele Töne auch. Es ist überhaupt überwältigend, was Hesekiel überhaupt beschreibt in seinem Buch. Wahrscheinlich wisst ihr, dass jeden November unten in Bern auf dem Bundesplatz so eine Lichtshow veranstaltet wird. Sehr schön am Gebäude des Parlaments. Für eine halbe Stunde gibt es Licht und auch Klänge und wird eine Geschichte erzählt. Das ist sehr schön. Voriges Jahr waren wir mit meiner Frau da zum ersten Mal und es war wirklich überwältigend. Aber trotzdem, das, was ich dort in Bern gesehen habe, ist nichts verglichen mit dem, was Hesekiel erfahren hat. Und man fragt sich, wenn man das liest, wozu ist das alles? Was das alles soll? Warum gibt Gott Hesekiel diese Erscheinungen? Und ich habe die Antwort im letzten Vers dieses Kapitels, Kapitel 1, gefunden. Lass uns lesen, Hesekiel 1, Kapitel 1, Vers 28, und zwar der zweiten Teil des Verses. Da wird es gesagt, das war, also was alles Hesekiel gesehen hatte, das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Seht ihr? Alles, was Hesekiel gesehen hatte, hatte ein einziges Ziel, dass Hesekiel die Herrlichkeit Gottes sieht. Es ging nicht um die Lebewesen, es ging nicht um die Räder oder etwas anderes, es ging um die Herrlichkeit Gottes, dass wirklich Hesekiel sie erfahren kann. Dies war das Ansehen der Herrlichkeit des Herrn. Darum geht's, liebe Freunde. Gott ist im Mittelpunkt und nicht alle Einzelheiten in dieser Vision. Manchmal, wenn ich das lese und ich versuche es zu deuten, zu verstehen, jedes Element, was auch wichtig ist. Aber das Allerwichtigste ist, dass ich zum Schluss des Kapitels Gott sehe. Durch die ganze Vision, dass ich Gottes Herrlichkeit sehe. Weil sie ist wichtig. Sie ist grundlegend. Und wir können Parallele machen zu dem Text in Offenbarung 1, wo Johannes dasselbe erfährt. Er sieht Jesus Christus, aber diesmal nicht als Mensch, sondern als Gott. Und er ist auch überwältigt. Dasselbe. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, das war damals. Aber wie sieht es heute aus mit mir? Wo sehen wir heute die Herrlichkeit Gottes? Wir sind weit weg von solchen Erfahrungen. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat jemand von euch Visionen gehabt, keine Ahnung. Aber normalerweise in unserer westlichen Gesellschaft sprechen wir nicht von Visionen. Wir lesen sie in der Bibel, aber in unserem Leben sind sie nicht so deutlich wie früher. Und manchmal scheinen sie uns sogar seltsam. Und es ist schwierig, darüber zu predigen, weil sie von einer anderen Zeit kommen, von einer anderen Kultur kommen. Irgendwie redet Gott heute zu uns viel mehr durch die Bibel, nicht so direkt. Und doch, es geht um das Staunen. Gibt es Momente des Staunens in unserem Leben? Momente mit Gott, die schwierig zu beschreiben sind, wo Gott uns berührt hat. Momente, in denen wir wortlos vor dem Antlitz Gottes stehen. Da frage ich mich, warum sind wir heute hier? Ist es nicht deswegen, weil Gott in der Vergangenheit uns erschienen ist? Weil wir Gott gesehen haben und wir geglaubt haben und ihm gefolgt haben. Und deswegen sind wir hier. Sind das nur die Freunde, die uns hier versammeln? Oder die gute Tradition? Oder ist es etwas noch Tieferes? Eine Erfahrung der Macht und der Herrlichkeit Gottes. Hast du Gott in deinem Leben gesehen? Wann war das? Wie war das damals? War das eine Erfahrung, die du hattest mit ihm? Oder waren Menschen, die Gott benutzt hatte, um dich zu berühren? Oder Bücher? Die Bibel selbst? Oder hast du die wunderschöne Natur betrachtet? Oder war es ein Traum oder eine Vision? Wie hat Gott zu dir damals geredet? Wie spricht Gott zu dir heute? Die Herrlichkeit Gottes zu sehen, sein Charakter, sein Wesen, ist das nicht das Ziel christlicher Erfahrung? Warum sind wir heute hier? Wir sind heute hier, liebe Freunde, damit wir Gott aufs Neue sehen werden, aufs Neue erfahren können. Nicht nur die alte Erfahrung, sondern dass wir heute auch ihn sehen und erfahren können. Und Gott spricht auf verschiedene Arten und Weisen zu uns. Und wir sind sehr unterschiedlich. Deswegen benutzt Gott verschiedene Wege, um uns einfach zu berühren und um uns und zu sich zu bringen. So, in diesem Sinne, heute sehen wir auch Gottes Herrlichkeit, auch durch das Leben Jesu Christi. Aber lass uns fragen, was löst die Begegnung mit dieser Herrlichkeit Gottes in mir aus? Was passiert, wenn Gott mich trifft? Was passiert, wenn ich Gott in meinem Leben persönlich sehe? Was passiert mit mir? Wenn wir genauer den Text lesen, werden wir feststellen, dass es nicht die Herrlichkeit des Herrn war, was Hesekiel gesehen hatte, sondern ein Abbild, sagt der Text, ein Abbild dieser Herrlichkeit, eine schwache Ähnlichkeit von Gottes Herrlichkeit. Es ist auch kein adäquates Abbild dieser Herrlichkeit, sondern nur der Schein dieses Abbildes, ein Schatten davon und nicht das eigentliche Abbild der Sache. Das war, sagt der Text, das war das Aussehen des Bildes der Herrlichkeit Jehovas. Wir können Gott nicht in seiner Herrlichkeit sehen. Wir sind sündhafte Menschen. Deswegen versucht Gott auf verschiedenen Weisen, seine Herrlichkeit uns zu zeigen, so ganz wenig, damit wir ihn erfahren können. Und damit wir sehen, wie groß er ist. Welchen Eindruck machte dies auf den Propheten? Wir lesen weiter, Vers 28. Das war das Aussehen des Abbildes der Herrlichkeit des Herrn. Und als ich es sah, fiel ich auf mein Gesicht nieder. Hesekiel fällt auf seinem Gesicht nieder. Er wurde davon überwältigt. Der schierende Glanz warf ihn auf seinem Angesicht, denn wer kann von der Herrlichkeit Gottes stehen und bestehen? Hesekiel fiel auf seinem Angesicht als Zeichen der Ehrfurcht und Verehrung Gottes, von der sein Geist besessen und tief, tief erfüllt war. Und wenn wir die Bibel lesen, dann werden wir sehen, dass es viele biblische, also Menschen von der Bibel gibt, die etwas Ähnliches erfahren haben. Wenn wir an Jesaja denken, als Gott sich ihm offenbart hatte. Oder Petrus, Jakobus und Johannes. Oder Paulus. Alle sie, als Gott ihnen erschienen ist, sie fielen runter. Sie waren wirklich überwältigt von dem, was Gott ist. Sie haben ähnlich reagiert. Und ich glaube, wenn wir Gott in seiner Macht erleben, das sind spezielle Momente, in denen wir den Kontrast erfahren. Der große Unterschied zwischen Gott und mir, zwischen seiner Herrlichkeit und meiner Niedergeschlagenheit und Begrenztheit, zwischen seiner Gerechtigkeit und meiner Sündhaftigkeit. Und um die Kraft Gottes und des Evangeliums zu erfahren, ist es wichtig, die Gebrochenheit der eigenen Existenz zu erkennen. Zu sehen, dass Gott Gott ist und er ist herrlich. Und wir sind Menschen. Wir sind sehr unterschiedlich. Und wir können zu Gott kommen nur, wenn Gott sich zu uns offenbart. Und das ist Gnade. Das ist eine wunderschöne Gnade. Liebe Freunde, alles beginnt mit Gott, nicht mit mir, sondern mit der Offenbarung. Diese Begegnung treibt uns zur Entscheidung. Diese Begegnung treibt uns zur Positionierung. Und so war es auch mit Jakob im Alten Testament. Ihr kennt die Geschichte. Jakob war nicht so der ganz nette Typ. Er hat seinen Vater betrogen, seinen Bruder betrogen und dann sollte er fliehen. Und stellt ihr vor, er ging zu seinem Verwandten einen langen Weg. Er war alleine. Höchstwahrscheinlich hatte er auch irgendwie Geld oder Schätze mit sich. Keine Ahnung. Aber er war alleine auf dem Weg. Und dann sollte er draußen übernachten. Ich weiß nicht, ob es hier Pfadfinder gibt. Gibt es hier Pfadfinder? Noch ein paar? Okay. Schön. Als Pfadfinder früher und bis jetzt noch, mag ich es, draußen einfach zu schlafen, und zwar ohne Zelt, einfach mit einem Schlafsack. Draußen in der Natur. Aber, ich muss euch sagen, ich habe das mehrmals gemacht, aber nie war ich alleine. Weil ich Angst habe, alleine im Wald zu schlafen. Also ich muss das zugeben. Also mit Leuten kann ich da draußen, zwei, drei Leuten draußen schlafen, kein Problem. Aber alleine irgendwo im Wald, in der Dunkelheit, das kann ich nicht machen. Und stellt ihr euch vor, Jakobus war allein irgendwo und hat draußen geschlafen mit einem Stein unter seinem Kopf. Und so in dieser schwierigen Zeit träumt er und Gott erscheint ihm. Und er sieht einen Leiter, da kommen Engel hin und her und oben ist Gott. Und Gott spricht zu ihm und sagt ihm nichts Schlechtes. Er verurteilt ihn nicht. Ich hätte ihm etwas anderes sagen können. Nein, Gott sagt ihm, pass auf, du bist hier und ich bin mit dir. Und du wirst ein großes Volk sein. Ich werde dich segnen. Wow. In dieser schwierigen Zeit bekommt er so ein Versprechen von Gott. Und dann wacht er auf. Wisst ihr, was der Text sagt? Was waren die Gefühle von Jakob? War er froh? Nein. Er hat sie gefürchtet, sagt der Text. Er hat sie gefürchtet. Da sage ich mir, warum? Er hat Gott gesehen. Gott hat ihm bestätigt, dass er mit ihm ist und dass er ihn segnen wird. Und er wacht auf und er hat sie gefürchtet. Wisst ihr, er hat Gott gesehen. Und er hat auch sich selbst gesehen. Diesen Unterschied hat er gesehen. Dann hat er gesehen, dass Gott doch anders ist. Und das hat sein Leben total verändert. Dieser geizige Jakob sagt dann, ich werde Zehnten geben. Stellt ihr vor, da startet eine Veränderung. Und später hat ihn Gott noch einmal getroffen, ihr kennt die Geschichte, da wurde er total umgewandelt. Also wenn wir von, sage ich mal, christlichen Erfahrung reden, müssen wir es sehen, dass in der Beginning, also am Anfang steht Gott und seine Herrlichkeit. Und das hilft uns einfach, uns zu positionieren. Die Begegnung mit Gott führt zu Anbetung und Bekenntnis. Umgekehrt bringt nichts, das machen die Heiden. Die machen viele Sachen, um ihre Götter einfach zu sich zu bringen. Aber in der christlichen Erfahrung ist es nicht so. Gott kommt zu uns, er stirbt für uns. Wir sehen seine Herrlichkeit, wir sehen, was er für uns getan hat und gemacht hat. Und deswegen entscheiden wir uns, ihm zu folgen, weil er gut ist, aber auch, weil er groß ist und herrlich ist. Und das führt uns zu Bekenntnis, zu Umwandeln. Der Angelpunkt ist Gott, nicht wir. Er ist der Eckstein. Er ist Alpha und Omega. Und das ist das Allererste, was Gott uns lehren will. Schau auf mich zu. Ich bin, der ich bin. Lern mich kennen. Komm in eine innere Beziehung zu mir. Das ist das Allerwichtigste. Alles andere ist eine Folge dieser Beziehung. Die Anbetung, das Bekenntnis, die Gaben, unser Verhalten, alle unsere missionarischen Aktivitäten, die sind alle schön und gut. Aber die sind eine Folge. Wenn die Begegnung mit Gott nicht da ist, wenn wir Gottes Herrlichkeit nicht gesehen haben, dann gibt es kein Motto, der unsere Erfahrung nach vorne treibt. Und deswegen schreibt Paulus in Epheser 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, zu welchen Gott uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Das alles, was wir sind, das ist ein Werk Gottes. Aber dieses Werk beginnt mit der Begegnung Gottes. Und ich habe mich vielmals gefragt, warum manchmal es nicht so gut in meinem christlichen Leben läuft. Warum sind wir unzufrieden von uns selbst und von der Lage manchmal der Gemeinde? Und das erste und wichtigste Frage in solchen Momenten ist nicht, was habe ich falsch gemacht? Sehr oft machen wir, was habe ich falsch gemacht? Oder was hat der andere falsch gemacht? Was hat der Pastor falsch gemacht? Was hat die Gemeinde falsch gemacht? Was hat der Nachbarn falsch gemacht? Was haben die Politiker falsch gemacht? Diese Fragen sind leicht zu stellen und wahrscheinlich auch leicht zu beantworten. Aber das sind nicht die richtigen Fragen, wenn es in unserem Leben schwierig mit unserem geistigen Leben geht. Die Frage ist, wo ist Gott in meinem Leben? Wenn es irgendwie Probleme gibt, ich muss hineinschauen und fragen, ist Gott da? Kenne ich ihn? Treffe ich ihn jeden Tag? Lebe ich mit ihm? Gott, ich will dich wiedersehen. Bitte begegne mich wieder. Hilf mir, deine Herrlichkeit wieder zu erleben. Belebe mich. Herr, ich will wieder deine Größe sehen. Führe mich zur Anbetung und Bekenntnis. Also wenn es irgendwo Schwierigkeiten entstehen, dann müssen wir uns zurück zu dem Anfang begeben und Gott suchen. Und Gott suchen und ihm fragen, dass er uns wieder seine Herrlichkeit zeigt. Damit wir diese richtige Motivation wiederbekommen und nicht mit eigenen Werken etwas verändern sollen oder wollen. So, was löst die Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes in mir aus? Das war die Frage. Zuerst erkenne ich meine wahre Situation und wende mich an Gott. Und die Erkenntnis und das Bekenntnis der Sünden sind Teil dieses Prozesses. Was passiert aber weiter? Wir reden Vers 28. Und als ich es sah, fiel ich nieder auf mein Angesicht und ich hörte die Stimme eines Redenden. Seht ihr, Hesekiel war jetzt bereit, auf Gottes Stimme zu hören. Zuerst ist Gott und seine Herrlichkeit. Als Antwort darauf kommen unsere Anbetung und Bekenntnis. Und das ist nicht einmal im Leben, das ist ein tägliches Prozess. Dass wir Gott sehen durch das Lesen der Bibel, im Gebet, wenn wir mit Menschen gehen, wenn wir die Natur betrachten, verschiedene Wege. Und wenn wir Gott sehen, dass wir einfach Gott sagen, Gott, ich will aufs Neue heute mit dir gehen. Und wenn ich etwas Falsches gemacht habe, bitte verzeih mir. Möge dein Blut mich reinigen. Jeden Tag. Und nun sind wir bereit, auf die Stimme Gottes zu hören und sie in ihre Tiefe zu verstehen. Wir sind bereit für die Mission, für die Aufgaben, die Gott für uns vorbereitet hat. Aber das ist eine, sage ich mal, der dritte Schritt. Wie sieht es mit den Prioritäten in unserem Leben aus? Wie Mission, Charakterbildung, moralisches Leben, alle wichtigen Bereiche. Wenn aber eine persönliche Beziehung zu Gott fehlt, wird unsere christliche Existenz zu einem Albtraum. Das ist sehr schwierig. Ich habe jahrelang in Sofia in einem Gebäude gearbeitet. Das heißt, 2006 hat der bulgarische Verband ein neues Gebäude errichtet, gebaut. Und wir waren sehr froh, weil vorher haben wir uns mit einer der Gemeinden zusammen in einem Gebäude gearbeitet. Das war sehr eng. Jetzt hatten wir ein neues Gebäude. Sehr schön, neu, funktional, mit vielen Räumen, auf eine sehr gute Stelle in der Stadt, wo gute Transportmöglichkeiten gab. Wunderbar, wir waren alle froh. Und wir zogen ein. So. 6-7 Monate später kam jemand zu der Leitung und sagte, wisst ihr, unten in dem Keller haben wir so einen großen, also wie dieser ungefähr, Raum für Jugendaktivitäten und Seminararbeiten und so weiter. Schön, schön gemacht. Dann sagt er, wisst ihr, in dem Jugendraum ist Wasser 20 cm. Ich dachte, das ist nicht möglich. Ne? Da sind wir runtergegangen, wirklich 20 cm unter Wasser. Okay. Die Firma angerufen, die Baufirma angerufen, sie kamen, naja, sagten sie, naja, okay, ihr wisst da, wie das geht. Ja, wir werden das machen. Wir werden das machen. Und ich habe etwas repariert, alles in Ordnung, kein Wasser. Ein Jahr später, dasselbe passierte wieder. Und dann wieder die Firma und so hin und her, hin und her. Und das ist jedes Jahr. Es hat sich herausgestellt, dass die Baufirma einfach die nötigen Isolierungsmaterialien unten gespart hat. Und jetzt sind andere Gebäude um uns herum. Du kannst das nicht richtig isolieren. Ja? Das ist sehr schwierig. Ich erzähle euch diese Geschichte, unangenehme Geschichte, weil manchmal ist es auch so in unserem Leben. Wir haben Probleme in unserem persönlichen Leben, wir haben manchmal Probleme im Gemeindeleben und in Fakt müssen wir in diesen Momenten wirklich sehr tief auf die grundlegenden Fragen stellen. Wo ist Gott in meinem Leben? Nicht in deinem Leben. In meinem Leben ist Gott da. Und wenn mehrere Leute diese Frage sich stellen, dann wird die Gemeinde gesünder und gesünder sein. Und die ganze Atmosphäre wird sich ändern. Nicht, dass es keine Probleme geben wird, aber es wird anders sein. Weil die Grundlage stimmt. Weil Gott da ist. Wenn die Grundlage nicht in Ordnung ist, dann ist es schwierig, etwas zu bauen, etwas zu machen. Immer wieder kommen die Probleme hoch. Also das sind die Fragen, Prioritäten und Folgen. Gott und uns, sein und tun, die richtige Reihenfolge. Und ich will euch jetzt zum Ende zu dem Text in Offenbarung bringen, den wir gehört und gelesen haben, Offenbarung 1. Dort wird dasselbe in Fakt beschrieben. Johannes sieht Jesus Christus und es fehlen ihm die Worte, das zu beschreiben, was er gesehen hatte. Er sagt, seine Haare waren weiß wie Wolle. Er findet nicht das richtige Wort, weil er Gott gesehen hatte. Und auch wie Hesekiel fällt er auf den Boden nieder. Aber was schön in diesem Text ist, Jesus Christus kommt zu ihm mit seiner rechten Hand und sagt, komm, fürchte dich nicht, steh auf, ich bin der Erste und der Letzte. Ich habe das Leben und den Tod in meiner Hand. Könnt ihr das vorstellen, dass jemand das zu euch sagt? Dass du mit dem Allenmächtigsten in dieser Welt reden kannst. Ich bin da, steh auf. Ich will dich aufrichten. Und jetzt, der Johannes ist über 90 Jahre alt, auf Patmos wahrscheinlich hat er gesagt, naja, was kommt, das war's. Ja. War schön, aber das war's. Und dann gesagt, naja, das war's noch nicht. Ich werde mit dir arbeiten. Du hast Sachen zu schreiben. Ja. Jetzt kommen jetzt die Visionen. Ich will Sachen, dass du Sachen siehst und dass du sie aufschreibst für die kommende Generationen. Obwohl er 90 Jahre und mehr alt war. Seht ihr? Gott hat eine Aufgabe für uns. Und er will, dass wir diese Aufgabe erfüllen. Aber bevor wir das tun, will er zuerst, dass wir ihn sehen, in seiner Herrlichkeit. Und dass diese Herrlichkeit zu einer, sage ich mal, persönlichen Veränderung in uns führt. Dass wir neue Menschen werden. Das andere ist nicht so schwierig. Gott wird uns benutzen. Aber wenn das Herz verstockt ist, dann ist es schwierig. Auch für Gott. Deswegen immer wieder daran denken, wo ist Gott in meinem Leben? Dass wir seine Herrlichkeit einfach sehen. Und was ich noch zum Schluss entdeckt habe, ist, dass das Wort Herrlichkeit in Hebräisch buchstäblich heißt Gewicht. Etwas Gewichtiges. Das heißt, die Herrlichkeit Gottes meint, dass Gott gewichtig in unserem Leben wird, dass er Platz bekommt, dass er der wichtige Platz in unserem Leben bekommt. So lasst uns weiter Gott anbeten, unsere Sünden täglich bekennen und auch täglich seine Gnade und Güte erfahren, weil das sind die treibende Kräfte. Gottes Gnade, Gottes Güte, Gottes Herrlichkeit, das sind die treibende Kräfte, die ein Leben verändern, die auch die Welt verändern können. Und ich glaube, dass Gott wird uns in unserem Leben und in seiner Mission leiten. Amen.